D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Schärfer, kurviger und flacher. Wir berichten von der IFA 2015.
Visueller, präsenter und vielfältiger. Wir reden über die Zukunft des Radio.
Mehr Zeilen, mehr Pixel, mehr Inhalt. Wir schauen auf die Zukunft der TV-Geräte.
Bessere Kamera, größeres Tablet und Apps für das TV. Wir schauen, wie Apple die Arbeit von Journalisten verändern möchte.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Focus-Chefredakteur Ulrich Reitz. Sein Arbeitgeber, der Burda Verlag, hat heute bekannt gegeben, dass weite Teile der Redaktion des Nachrichtenmagazins Focus von München nach Berlin verlegt werden. In Berlin will der Focus nun ein freies Autoren- und Expertennetzwerk aufbauen. Die meisten der bisherigen Redaktionsmitarbeiter erhalten eine sogenannte Änderungskündigung und können, wenn sie möchten, mit nach Berlin gehen. Einige bekommen aber auch kein neues Jobangebot. Dazu sagte Ulrich Reitz, Zitat: Wir bündeln die Kraft unserer Redaktion. Wir sind künftig das aktuelle Magazin mit der größten Redaktion in Berlin, aber wir bleiben auch das aktuelle Magazin mit der stärksten Vertretung in München. Was für Münchner Kollegen mit Härten verbunden ist, ist für Focus insgesamt richtig. Wir werden von Berlin aus ein deutschlandweites Netzwerk aus Autoren schaffen, die unsere Redaktion beliefert und von ihr gesteuert wird, damit wir unsere Leser in der gewohnten Qualität beliefern können. Wir starten also im Jahr 24 unserer Existenz noch einmal durch. Wir tun es mit Zuversicht und wie stets mit journalistischer Leidenschaft.
Die zweite Meinung
kommt heute ganz leidenschaftlich von Herrn Pähler.
Als ich jedenfalls vom Umzug des Focus nach Berlin gelesen habe heute, da konnte ich ihn eigentlich schon regelrecht hören, den Aufschrei und die Empörung darüber, dass sich scheinbar schon wieder ein Verlag für den Profit und wirtschaftliche Interessen und gegen journalistische Qualität und die eigenen langjährigen Mitarbeiter entscheidet. Das finde ich zu einseitig gedacht. Seit Jahren diskutieren wir doch intensiv darüber, dass sich die klassischen Medienhäuser weiterentwickeln müssen, wenn sie dauerhaft überleben wollen. Ich finde, da darf sich nun niemand aufregen, wenn Verlage sich verändern. Ich bin davon überzeugt, Veränderungen können, ja, die müssen sogar auch immer ein Stück weit mit Schmerzen einhergehen. Und wenn ein Verlag meint, sich von Mitarbeitern trennen zu müssen, weil mit ihnen diese Veränderung vielleicht nicht machbar scheint, da muss er daraus Konsequenzen ziehen. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich hart. Die harte Wahrheit ist aber auch, dass der Fokus zunehmend an journalistischer Relevanz und Qualität verloren hat. Und das, finde ich, ist das viel größere Problem.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das internationale und funkende Medienmagazin. Bis gestern hat sie stattgefunden, die internationale Funkausstellung. Und das ist kein Scherz, Daniel ist noch mit seinem Koffer zurück.
Genau, der steht vor dem Studio. Ich habe es noch gar nicht geschafft, zu Hause abzuladen, also quasi ganz frisch hier zurück ins D-Radio Wissen Studio gekehrt, wo wir auch einen schönen Stand hatten mit D-Radio Wissen in Halle 2.2. Das war sehr schön.
Und ihr hattet auch, glaube ich, ziemlich viel Betrieb, denn insgesamt 245.000 Besucher sind in diesem Jahr auf der IFA vorbeigekommen. Das sind 5.000 mehr als im letzten Jahr gewesen. Und ich habe sogar gelesen, es soll die, Zitat, erfolgreichste IFA aller Zeiten gewesen sein. Ich bin ja bei solchen, ich sag mal, Fazitberichterstattungen danach immer so ein bisschen skeptisch, ob da am Ende dann tatsächlich auch für alle, die was mit Medien machen oder mal was machen wollen, auch was Substanzielles übrig bleibt, was unsere Arbeit auch irgendwie verändert. Deswegen hat Daniel jetzt mal eine knappe Stunde Zeit, um uns vielleicht davon zu überzeugen, dass das nicht nur ein Marketingspruch ist oder eben doch, ich weiß nicht. Unterstützung dabei bekommt er von der Medienjournalistin Vera Linz. Sie begleitet uns nämlich heute auch. Hallo Vera.
Hallo ihr beiden.
Vera, wie war denn für dich die IFA?
Ja, es war auch eine tolle Zeit, muss ich sagen. Wobei, du hast schon ein bisschen recht, es gab wahnsinnig viele Absurditäten dort auch zu sehen, wenn wir vielleicht am Ende noch zu sprechen kommen drauf. Aber auch viel Interessantes, viele technische Entwicklungen. Und was mich auch so ein bisschen euphorisiert hat, ist, dass die IFA jetzt eine Tochter bekommt. Es wird eine kleine Ausgabe im nächsten Jahr in Shenzhen in China geben. Und das finde ich schon ziemlich phänomenal.
Daniel, bei dir?
Also ich muss ehrlich immer sagen, wenn man jetzt erstmal so die ersten Berichte von der IFA dann vorbereitet, dann kommen immer manchmal so enttäuschte Gesichter von einigen, die das nur so überfliegen und sagen, ach, da ist doch nichts passiert auf der IFA, was wollen die denn da noch erfinden, da haben die Fernseher ein paar mehr Pixel und so. Und das finde ich immer, wenn man genau hinschaut, da passieren so viel wahnsinnig spannende Sachen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass die IFA wirklich auch in diesem Jahr internationaler geworden ist. Das hören wir später noch, wenn wir mit einem US das Radio-Urgestein sprechen. Und das bestätigte mir aber auch eine Person, die ganz in der Nähe von Shenzhen lebt, wo dann künftig später auch eine kleine IFA-Tochter dann stattfinden wird, nämlich von Sascha Pallenberg. Das ist ja einer der bekanntesten deutschen Tech-Blogger von mobilegeeks.de. Und ihn habe ich gefragt, so ja, welche Bedeutung denn für ihn die IFA hat, weil er kommt ja auch immer jedes Jahr rüber.
Man muss ganz klar sagen, dass die IFA die größte Unterhaltungselektronikmesse der Welt ist. Die hat also dieser klassischen CES, Consumer Electronics Show in Las Vegas Anfang Januar, wirklich da den Rang abgelaufen. Was aber noch viel spannender auf der IFA ist, ist einfach die Bandbreite der Produkte. Also nicht nur klassisch, was wir eigentlich ansonsten auch verarbeiten, die neuesten Smartphones, Tablets, Notebooks, sondern mittlerweile ist es spannend geworden, durch die Hallen zu laufen, die man sonst hat links liegen lassen, sprich die klassische weiße Ware.
Tja, weiße Ware, die ist auch in diesem Jahr mega abgegangen. Da werden wir natürlich vielleicht auch mal hier und da noch kurz drüber sprechen, wenn nachher noch Zeit ist.
Ihr hört auf jeden Fall, gibt es viele gute Gründe, dass wir in dieser Stunde Themen für euch haben, die direkt von der IFA kommen. Aber eben auch Themen, die wir nicht direkt von der IFA mitgebracht haben, aber auf die wir dort gestoßen sind.
Ja, und da gehört auf jeden Fall auch ein Thema dazu, denn während der IFA-Zeit gab es einen Tag, an dem die Bild-Zeitung zum allerersten Mal erschienen ist, ohne Bilder. Also Bild ohne Bild, kann man sich das vorstellen? Das hat einen wichtigen Grund, denn der Wert von Bildern, das ist natürlich auch eine Debatte, die wir jetzt in der ganzen Flüchtlingsdiskussion immer wieder auch diskutieren müssen als Medienmacher. Und da ist es ja so, dass zum Beginn der IFA, also auch so in der letzten Woche, ein Foto besonders diskutiert worden ist. Auch das Zeigen des Fotos ist dann kontrovers diskutiert worden. Die einen sagen, wenn dieses Bild die Welt nicht verändert, haben wir alle versagt.
Ja, und die anderen sagen, man muss eben dieses Foto nicht sehen, um zu verstehen, was sich eigentlich in unserer Welt ändern muss. Das sagt zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung und die will dieses Foto eben nicht zeigen. Vielleicht irgendwann mal in einem Jahresrückblick dann, wenn die Menschen auch den Kontext kennen.
Und konkret geht es nämlich um den Flüchtlingsjungen, der an einen türkischen Strand angespült wurde. Einige Zeitungen haben das Bild dann auch gezeigt. Eine große Debatte gab es. Und über die Macht der Bilder und speziell dieses Bildes habe ich mit Drakas von der Tagesschau gesprochen. Ich habe sie im IFA-Radio der ARD und vom Deutschlandradio getroffen, sie gefragt, welche Emotion das Foto in sie ausgelöst hatte und was sie dabei dachte, was ihr erster Gedanke war.
Gänsehaut. Und ich habe überlegt, kann man das machen? Kann man den Menschen dieses Bild so zeigen und das auch so zumuten? Habe da auch lange drüber nachgedacht. Ich habe das im Zug gesehen, das Foto. Und habe gedacht dann am Ende, dass es richtig ist, das zu zeigen. Gerade in einer jetzigen Zeit, wo so viele Menschen versuchen, sich auch eine Meinung zu bilden und auch vielleicht Ängste entwickeln, was Überfremdung angeht und wie können wir das Ganze finanzieren und was bringt uns die Zukunft. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, so ein Foto sich bewusst zu machen und zu zeigen, weil man dann eben einfach die Alternative sieht, was passiert, wenn man nicht hilft, wenn man die Grenzen weiter so zulässt und da eben keine humanitäre Hilfe leistet. Die Menschen kommen und dann ertrinken sie.
Was ich auch da ganz interessant finde bei dieser Diskussion, auch in der Medienwelt, soll das Foto gezeigt werden, soll es nicht gezeigt werden, das ist mir wieder bewusst geworden. Diese Diskussion haben wir häufiger geführt in letzter Zeit. Erstmal so die Macht der Bilder, dass das eine ganz wichtige Funktion ja auch hat, um komplexe Situationen zu verstehen, oder?
Ja, absolut. Und vielleicht können die Zuschauer sich gar nicht vorstellen, welche Bilder uns da auch alle erreichen in der Tagesschau. Das, was wir senden oder was wir Medien senden und zeigen, ist ja immer schon eine Auswahl, die wir treffen. Und natürlich erreichen uns auch die Bilder von den Menschen, die geköpft werden von islamistischen Terroristen. Und diese Videos erreichen unsere Büros auch. Und es ist eine sehr schwere Aufgabe für unsere Journalisten auch, die diese Bilder sich auch angucken müssen und sichten müssen und entscheiden müssen, können wir das unseren Zuschauern zeigen oder nicht. Wir haben da sehr hohe ethische Standards, was wir zeigen, was wir über den Sender schicken und was nicht. Und ich glaube, man muss bei jedem Bild, gerade in der jetzigen Zeit, sich immer wieder sehr gut überlegen, kann man das machen, soll man das zeigen, was hat das für Auswirkungen?
Zum Thema Flüchtlinge hast du ja auch einen besonderen Zugang. Im Frühjahr lief eine Reportage von dir im Fernsehen. Du hast dich nämlich mit der Situation von Flüchtlingskindern beschäftigt, wie sie in Deutschland leben. Was hast du bei dieser Reportage gelernt?
Also ich war in einer Wohngemeinschaft für unbegleitete Flüchtlinge. Das sind Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind und die halt ganz unterschiedliche Schicksale mitbringen. Die einen haben ihre Eltern schon vor der Flucht verloren, die einige haben sie während der Flucht verloren und danach nie wieder getroffen. Man weiß nicht, ob die vielleicht getötet wurden, die Mutter und der Bruder. Übers Rote Kreuz wird da versucht, irgendwie nochmal einen Kontakt herzustellen. Dann gibt es einige, die ihre Familien zurückgelassen haben, weil die Familien eben das Geld nur hatten, um ihr eigenes Kind oder ihren ältesten Sohn außer Landes zu bringen und in Sicherheit zu bringen. Also dramatische Geschichten und diesen Flüchtlingskindern wird halt in der Wohngemeinschaft, die ich besucht habe, so gut geholfen, dass da Integration wirklich gelingt. Also die sind alle in der Schule, ich habe mit dem Lehrer gesprochen, der Lehrer sagte, eigentlich sind diese Flüchtlingskinder, die kommen aus Afghanistan und aus Syrien, motivierter als die deutschen Kinder, weil sie einfach auch erlebt haben, wie sie dafür kämpfen mussten, überhaupt eine Schule besuchen zu können und diese Möglichkeiten zu haben, auch beruflich. Und er war eigentlich ganz begeistert, dass die Kinder trotz der sprachlichen Schwierigkeiten so viel Engagement an den Tag legen.
Jetzt ist ja seit der Ausstrahlung hat sich die Situation ja nochmal rund ums Thema Flüchtlinge drastisch verschärft. Hast du seitdem noch etwas mitbekommen, wie sich etwas verändert hat? Kann man überhaupt noch so vielen Kindern dann helfen? Was hat dich da seitdem erreicht?
Ja, ich glaube, man muss aufpassen, dass die Stimmung in Deutschland nicht umschlägt. Also ich habe das Gefühl, dass es im Moment noch so ist, dass in der öffentlichen Meinung, dass das Helfen wollen überwiegt, ja, dass man auch einen Konsens hat, einen gesellschaftlichen darüber, dass es Grenzen gibt und dass es natürlich Anschläge nicht geben darf und dass es auch bestimmte Äußerungen nicht geben darf. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das irgendwann kippen könnte. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Medien, dafür Sorge zu tragen, dass das nicht kippt, denn das geht nicht. Also meine persönliche Meinung, kann ich jetzt hier nur sagen, ist, dass ich glaube, dass es unsere menschliche Pflicht ist, da humanitäre Hilfe zu leisten.
Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers im Gespräch mit Daniel, als 1924, lange ist es her, die erste IFA stattfand.
Tja, wir erinnern uns, ne, Herr Peller?
Ich mich auf jeden Fall noch. Da jedenfalls kann ich mich auch noch dran erinnern. Damals, da war Rundfunk noch quasi Science-Fiction. Und heute, jetzt im Jahr 2015, da geht es nicht nur um Ultra-HD-Fernseher und Displays, die aus organischen LEDs bestehen. Im Jahr 2015, da gehört Radio noch immer nicht zum alten Eisen. Und ich finde, das ist schon mal eine gute Nachricht.
Ja, am Montag ist immer so ganz traditionell Radiotag auf der IFA. Da ist natürlich auch eine Frage, die diskutiert wird. Wie nutzen wir digitale Medien in Deutschland? Das ist natürlich auch ein Thema auf der IFA. Traditionell stellen am Rande der Funkausstellung die Landesmedienanstalten ihren Digitalisierungsbericht vor. Klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber ich finde es sehr spannend, was da drin steht.
Ja, darin präsentieren und analysieren nämlich die Landesmedienanstalten Zahlen und Fakten zur Empfangssituation von Fernsehen und Radio sowie auch zur Nutzung der digitalen Endgeräte und Dienste. Uns begleitet ja heute die Medienjournalistin Vera Linz. Du hast dir den Bericht angeschaut. Wie digital sind wir in Deutschland denn jetzt unterwegs?
Naja, wir sind schon ziemlich digital, aber es ist noch Luft nach oben. Darum ist es jetzt der 11. Digitalisierungsbericht und ich schätze, es werden noch einige kommen, nämlich vermutlich so lange, bis wir dann richtig digital sind. Also traditionell werden ja da die verschiedenen Mediengattungen durchgegangen. Fangen wir mal beim Kabelfernsehen an. Das ist ja das große Sorgenkind der Digitalisierung. Das Kabelfernsehen drückt die Digitalisierungsquote insgesamt. Es sind nämlich erst 72,5%, also rund 3/4 der Haushalte digital, weil immer noch 4,5 Millionen Haushalte analog fernschauen. Es ist aber ein Ende in Sicht. Das sagte mir zumindest Thomas Fuchs, der Koordinator des Fachausschusses Konvergenz der Landesmedienanstalten.
Es gibt jetzt kein verpflichtendes Datum in dem Sinne, aber ich glaube, es bildet sich ein Branchenkonsens aus, dass 2018 ein gutes Jahr dafür wäre, die analoge Übertragung zu beenden. Und wir Medienanstalten wollen jetzt diesen Prozess moderieren, damit alle Marktbeteiligten mitgenommen werden und wir dann wirklich gemeinsam im Jahr 2018 ein rein digitalisiertes Kabel beim Nutzer haben werden.
Dann wird alles digital sein, außer das Radio. Das bildet vielleicht bald so eine digitale Insel. Allerdings muss es ja nicht so sein, denn es gibt ja DAB+, wo wir ja auch zu hören sind.
Ganz genau, das digitale Antennenradio DAB+ ist der Standard dafür. Den können übrigens heute schon 92% der Bundesbürger empfangen, also fast alle. Allerdings taten das bislang vergleichsweise wenig Menschen. Die Zahl steigt aber, wenn auch sehr langsam. Im vergangenen Jahr, da sagte Deutschlandradio-Intendant Willi Stoll ja ganz optimistisch, im Zusammenhang mit DAB+, die Kuh fliegt. Und jetzt hören wir mal Thomas Fuchs, wie es in diesem Jahr aussieht.
Die Kuh fliegt immer höher. Wir haben wieder einen Anstieg um ein Drittel auf jetzt 10% Nutzung. Das ist das erste Mal, dass die DAB-Nutzung zweistellig ist. Wir haben dazu eine Internet-Radio-Nutzung, die etwa bei 15-20% liegt. So kann man sagen, die digitale Nutzung des Radios steigt weiter an. Aber man darf sich nichts vormachen. Über 90% hören immer noch über UKW. Das Hauptgerät für die Radionutzung ist immer noch das klassische UKW-Gerät.
Vera, jetzt hat aber auch eine Äußerung von Jürgen Brautmeier, dem Chef der Landesanstalt Medien NRW, für Verwirrung gesorgt. In NRW, da gibt es ja ein DAB-Plus-Pilotprojekt mit eher geringer Resonanz bei den Veranstaltern. Und Brautmeier könnte sich jetzt deswegen vorstellen, dass unter Umständen Schluss sei mit DAB-Plus und man auch Sendekapazitäten zurückgeben werde. Was bedeutet denn jetzt diese Äußerung?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil das sind schon ganz ungewöhnliche Töne und ungewöhnlich offen, würde ich sagen. Und ich habe darum die Gelegenheit genutzt und diese Frage gleich an Thomas Fuchs weitergegeben.
Ich habe den Kollegen Brautmeier so verstanden, dass es sich bezog auf ein laufendes Interessenbekundungsverfahren in Nordrhein-Westfalen. Nun muss man wissen, dass Nordrhein-Westfalen eine sehr spezielle Radiolandschaft hat mit einem sehr ungewöhnlichen Aufbau im privaten Radio. Insofern glaube ich nicht, dass das eine allgemeingültige Aussage ist, sondern das DAB-Wachstum wird aus meiner Sicht kontinuierlich weitergehen. Aber es ist eine sehr lange Strecke. Also wir reden hier über Zeiträume von etwa 10 Jahren, bis wir das erste Mal ernsthaft darüber nachdenken können, komplett zu digitalisieren.
Das heißt also, 10 Jahre gibt es mindestens noch diesen Digitalisierungsbericht. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zur Mediennutzung. Das ist auch ein Thema dort. Die lineare Mediennutzung nimmt ab. Das fühlt man ja schon, nimmt das schon so wahr. Und bei den jungen Leuten ist es zum Beispiel so, dass ein Drittel weniger linear ferngeschaut wird als bei den Älteren. Das ist also eine Entwicklung, bei der man sich die Zukunft schon sehr gut vorstellen kann.
Ich fühle mich gleich so gerade auch ein bisschen digitaler, muss ich sagen, an dieser Stelle.
Auch wie eine fliegende Kuh?
Nein.
Was mit Medien? Das funkende Medienmagazin und was ich ja gut finde. Auch Radio spielt in diesem Jahr noch eine große Rolle auf der IFA. Was ich eben gelernt habe, DAB Plus zum Beispiel, ist die Nutzungsrate erstmalig zweistellig geworden, finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Daniel und Vera, ihr seid ja auf der IFA beim dritten IFA-Radio dabei gewesen, auch ein Digitalradiokanal, der extra rund um die Messe gefunkt hat. Ist ein Gemeinschaftsprojekt von ARD und Deutschlandradio. Wie war das für dich, Vera, dabei zu sein?
Es war wieder eine ganz tolle Zeit für mich. Ich war zum zweiten Mal dabei. Wir sind da so ein kleines, verschworenes Team, alle sehr ambitioniert. Und was total lustig ist, es sind so ein paar Medienfreaks dabei. Und dann sind auch Leute dabei, die aus ganz anderen Ecken kommen, aber sehr interessiert sind. Und da prallen dann so Parallelwelten aufeinander, wenn die einen dann so bei den Gadgets und diesen technischen Details eben zu gucken, huch, was ist denn das? Und die anderen sagen, na klar, und so kennen wir doch, finden wir interessant. Das war eine super Mischung, fand ich. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Daniel.
Ja, absolut auch. Also ich glaube, das hat man dann auch am Ende rausgehört, dass man dann auch selbst so Sachen, die man eigentlich schon ein paar Mal gesehen hat, dann von anderen Kollegen dann nochmal extra so präsentiert bekommen hat, weil die sich das erste Mal damit beschäftigt haben, dass das eigentlich auch nochmal total wichtig ist. Ne? Also dass man so Sachen nicht gegeben sieht. Und das war, glaube ich, so eine perfekte Mischung. Das hat Spaß gemacht und hat mir eigentlich auch gezeigt, so was so eine schöne Möglichkeit eigentlich auch beim Digitalradio ist, dass man halt so Pop-Up-Radiostationen machen kann, wo dann Teams sich zusammenfinden für eine Zeit und sich ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube, dass das toll ist, weil bei UKW ist das eigentlich viel komplizierter, sowas auf die Beine zu stellen. Also das war gut.
Ihr habt das jetzt beide so ein bisschen ja aus so der Innensicht beschrieben. Wie war das denn so auch im Feedback tatsächlich auch mit dem Messepublikum, die ja quasi die unmittelbarsten Hörer vor Ort waren?
Naja, die kamen ja bei unserem Studio vorbei. Wir haben auch Digitalradios verlost. Dadurch haben wir immer gespielt mit den Besuchern, die da draußen rumstanden oder rumliefen. Und das war ein sehr, sehr netter Dialog. Und wir haben natürlich über unseren Twitter-Account auch Feedback bekommen. Also die Leute haben Fragen gestellt, haben retweetet, haben sich beteiligt. Und ich fand das eine sehr gute Resonanz, auch wenn uns jetzt wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig viele gehört haben.
Daniel, du hast ja auf der IFA auch noch einen regelrechten US-Radio-Pionier getroffen. Der macht, ich sag mal, so eine ähnliche Sendung wie wir, nur mit dem kleinen Unterschied, dass er viel mehr Hörer hat. 1,5 Millionen Hörer pro Woche. Das ist irgendwie Wahnsinn. Wie geht das?
Das ist wirklich abgefahren. Das ist Dave Graveline. Er macht die Sendung Into Tomorrow. Die beschäftigt sich mit der Zukunft von Unterhaltungselektronik. Also er geht schon ein bisschen mehr in den Massenmarkt, aber stellt auch neue Gadgets vor und lädt die Macher ein und berichtet da jede Woche mehrere Stunden. Und das wird wirklich von vielen Stationen in den USA übertragen, deswegen auch diese größere Hörerzahl. Und er macht das schon seit 20 Jahren. Und er ist mir im Januar aufgefallen auf der CES in Las Vegas. Da habe ich ihn gesehen und habe gedacht so, oh cool, er macht ja hier schön auch IFA-Radio sozusagen, nur von der CES, also sozusagen unser US-amerikanischer Kollege. Was ich nicht wusste, dass er auch immer auf der IFA ist, weil er hatte den Stand auch diesmal wieder da. Und da habe ich ihn mal besucht und Hallo gesagt und wollte von ihm wissen, was ihm denn jetzt vom warmen Florida nach Deutschland verschlagen hat. Aber erstmal hier so die typische amerikanische Begrüßung.
So, Dave, welcome on IFA Radio.
Well, thank you. And as long as you don't expect me to speak German, I'll be fine.
I won't.
Good. Tja, ja, ich stehe, also er ist auch fein geblieben. Da stand ich ja auch so ein bisschen mit meinem Namen davor. Es ist ja so, dass in Deutschland die IFA so in den vergangenen Jahren so mal so ein leicht angestaubtes Image hat. Das wandelt sich ja langsam. International, da hat sie ja schon etwas eher an Bedeutung gewonnen. Und da wollte ich natürlich von ihm wissen, auch welche Rolle diese Messe spielt.
Well, we realized that when we did our first show, as I mentioned 14 years ago, IFA wasn't so international. I mean, they kind of were a little bit, but not so much. It was more like the German radio show. Not a bad thing, but they needed to branch out. Back 14 years ago, they were still doing this show only every other year. And then so we had to skip the next year, but then 13 years ago, they went every year. So then we have been every year since. And the reason why we like IFA so much is because it's great new products, especially before the holidays. So before Christmas shopping season, for example, a lot of the people that are introducing new consumer electronics here at IFA have the opportunity to make them available to the public, and folks can buy them as gifts for Christmas. Whereas at CES, it's after the holidays. It's always the first or second week of January, as we're all getting back in with the new year, but it's too late for the holidays.
Hat er dir denn auch gesagt, was er quasi schon für sein Weihnachtsgepäck so eingepackt hat?
Ja, ich muss natürlich von ihm auch wissen, was sind die IFA-Trends für ihn in diesem Jahr gewesen?
Well, certainly the whole group of smartphones and smartwatches, because our audience back in the U.S. Is always looking for more and more information, tablets, the whole Ultrabook line of things are continuing to get good attention. And of course, 4K Ultra HD TV, big category of products that people just want to know more about on a regular basis. Wearables, absolutely. You know, it seems like every company has Bluetooth speakers, you know, so we try not to do more than one or two interviews about that, because otherwise that's all you'll talk about. You know? But what's different? What makes your products better or different or more affordable for us consumers? And those are the kinds of things that we look for. We find a lot of fun stuff, not with big companies, but with smaller startup companies. And that makes me happy if we can help smaller companies become bigger companies, because we'll help them promote their products.
Ja, das fand ich auch ganz witzig, dass eigentlich so sein Radio und unser IFA-Radio was gemeinsam hatte. Das heißt, wir mussten eigentlich nicht über die ganze Messe laufen. Die Aussteller sind einfach zu uns ins Studio gekommen, also in unserem Fall das gläserne Studio. Und bei ihm war das auch noch so ein schicker Stand und vielleicht hat er das auch so ein bisschen bedauert.
Well, I wish we didn't have to walk around, but yes, we do have the broadcast booth. I always say we're the biggest thing in the smallest hall, because in Hall 24, it's the smallest hall. And of course, we take up the most space with our broadcast booth, but we're still out shooting video and doing interviews on the show floor, and my staff is out booking guests, looking for those fun products, those unique things that we want to talk about, and then they come to our booth and show them. And I say they show them on the radio, because we do a 3-camera video shoot of all of our radio interviews for 2 weeks worth of coverage from IFA. And our audience gets to come to the website at intotomorrow.com and see the video.
Ja, das haben wir ja auch ausprobiert.
Wie viele Kameras hattet ihr?
Wir hatten 4. Entschuldigung, aber nur 3 haben funktioniert.
Na, reicht ja. Oder?
Vera, wie war das für dich, also mit dem Visual Radio?
Ich fand es super. Das Einzige, was wirklich noch verbesserungswürdig ist, muss ich ehrlich sagen, ist das Licht. Man sah immer irgendwie so ein bisschen gelb aus. Also ich weiß nicht, dir macht es vielleicht nicht so was aus, aber ich fand immer irgendwie nicht so richtig mich vorteilhaft abgebildet.
Habt ihr eigentlich, während ihr quasi moderiert habt ihr darüber nachgedacht, dass ihr jetzt auch zu sehen seid? Ich meine, sonst kann man ja quasi fast in der Nase bohren oder sonstige Sachen machen.
Also am Anfang war es auch so, dass die Kameras noch an waren, während wir nicht moderiert haben. Das haben sie dann umgestellt. Sie waren dann nur noch an, wenn es Rotlicht anging, sodass man zwischendurch dann immer noch so ein bisschen was auch immer tun konnte. Aber natürlich, ja, also schon, das fing ja schon an bei der Kleidung. Ne? Kannst ja nicht jeden Tag dasselbe tragen. Denken ja die Leute, du hast nichts anzuziehen. Also es ist
Fina
schon eine
hat
neue
das gemacht.
Herausforderung. Dann immer die gleiche Mütze.
Ja? Nein. Ja, okay. Aber das ist interessant eigentlich dabei, weil ich habe mir das dann auch mal angeschaut, dass das ein ganz anderes Radioerlebnis ist. Und wenn jetzt ja auch immer viel mehr Menschen Radio über ihr Fernsehgerät hören und da noch irgendwie so ein Signal mitzuliefern, das finde ich schon irgendwie faszinierend. Und ich habe das auch darüber mich mit Dave Graveline unterhalten. Er hat das ja auch gerade beschrieben, dass er da so drei Kameras stehen hatte. Und ist es eigentlich nicht ein bisschen doof? Er ist ja so ein richtig passionierter Radiomann, ein Urgestein. Ist er traurig, dass heute alles gefilmt werden muss?
Well, in a sense, it kind of does a little bit because, you know, the old song that video killed the radio star, well, that didn't happen. We're still around, you and I and folks like us. And the internet didn't kill the radio star either. You know, not saying I'm a star, but the point is, you know, per the song. On the one hand, it's interesting because we used to only carry a mixer and a couple of microphones, and we had a radio show. Now, as you see, all of the gear here, three cameras, and they're all broadcast quality, and a video switcher and monitors, and also all of our audio gear. So, yeah, we bring like 10 cases of equipment from Miami, where we're based, every year because we need all this gear. That part breaks my heart. Costs a fortune.
Also das Schlimme daran ist eigentlich, dass das Gepäck so schwer ist und dass er jetzt das Übergepäck natürlich beim Rüberflug bezahlen muss.
Irgendwie ist es doch auch so, ich meine, es ist fast eine rhetorische Frage, wenn man ihn jetzt fragen würde, ob er an die Zukunft des Radios glaubt. Das war so ein Aspekt, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Aber du hast bestimmt mit ihm auch in diese Glaskugel geguckt, oder?
Ja, Herr Perler.
Absolutely. You know, because video didn't kill the star, because the internet didn't kill radio, radio is always going to be around. And I'm not sure the statistics in Germany, but in the U.S., 92% of Americans listen to radio at some point every day. And usually it's in their cars, perhaps on a commute to or from work or whatever. But that's no other medium has that kind of viewership or listenership or readership. Radio continues to influence the lives of the vast majority by far of people. And it will continue to, in one form or another. I mean, there's a lot of discussion about whether AM band is not as popular anymore, or now it's FM, and what about digital broadcast and side channels of HD radio. There's all kinds, satellite radio, of course, all sorts of technology, but we're still going to have radio, so you and I can still have a job.
Da war ich dann doch sehr beruhigt. Ich hoffe, das beruhigt euch auch ein bisschen, was er uns damit auf den Weg gegeben hat.
Trotzdem, eins hätte mich ja schon noch interessiert. Das hat er dir wahrscheinlich aber nicht verraten, wie er seine 1,5 Millionen Hörer zusammengekriegt hat.
Ja, ich glaube, der quatscht einfach los. Das hast du ja auch schon gerade gemerkt. Das ist ja so ein richtiger Talker. Also das war schon ziemlich klasse, ihn da zu beobachten, ein bisschen zu sehen und da mit ihm zu quatschen. Das hat schon Spaß gemacht. Und was ich aber immer wirklich finde, je häufiger wir uns damit beschäftigen, wenn man so sieht, so die Herausforderungen, gerade fürs lineare Fernsehen, das wird immer größer und so, dass an sich dieser Audio-Stream, dieser Gedanke des Radios, das überzeugt mich immer mehr in der Bestärkung oder bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass es tatsächlich mit dem Internet perfekt zusammenpasst. Also das finde ich super.
Da widerspreche ich dir nicht. Ausdrücklich nicht.
Nee, also das ist schon eine schöne Geschichte. Und dann haben wir uns wieder getrennt und ich muss sagen, ach, das ist immer wieder schön, mit Amerikanern zu quatschen.
That's so good to hear. So, Dave, thanks for looking into tomorrow and have a great stay here.
Well, thank you. It's my pleasure. And again, we love our visits to Germany. Beautiful country, beautiful people and we're thrilled.
Über die großen Medientrends und auch die Zukunftsfragen des Radios, die auch auf der IFA diskutiert wurden in diesem Jahr, haben wir ja schon gesprochen. Ich finde aber trotzdem, ich hoffe, Daniel, du machst das mit und Vera, du auch, wenn wir über die IFA sprechen, müssen wir doch auch noch ein bisschen über Technik-Schnickschnack sprechen.
Klar.
Und das, was sozusagen die neuesten Entwicklungen sind, was ich mir auf meinen Wunschzettel schreibe oder wenigstens quasi im Katalog ankreuze für Oma.
Yes.
Unbedingt.
Was gibt's, was ich kaufen.
Womit möchtest
muss.
Du anfangen?
Am besten so
26 Hallen plus. Also da haben Vera und ich, sind die alle abgelaufen. Nein, nicht ganz.
Ja, aber dann lass uns doch mal sozusagen das, was irgendwie ja seit Jahren da quasi großes Thema ist, hier Thema Smartphones. Lass uns doch damit mal anfangen. Gibt es denn da neben den großen, ich meine gestern großer Apple Day nach der IFA, aber Samsung ist ja auch immer ganz groß auf der IFA. Gibt es aber denn daneben auch noch von den kleineren was mal irgendwie die Chance hat, da aufzuschließen?
Also Sony hat ist ja in die Schlagzeilen gekommen mit dem allerersten 4K-Smartphone. Das heißt, das Display soll also extrem hochauflösend sein, so auf Ultra-HD-Niveau. Allerdings hatte ich das mal in der Hand und das war, da hat man richtig gemerkt, einige haben kritisiert, dass das eigentlich gar kein echtes 4K ist, sondern so ein bisschen so hochgepusht. Und das hat man auch gesehen. Also so die Retina-Displays von Apple, die sind da deutlich besser. Also das fand ich persönlich war eine kleine Enttäuschung. Und ansonsten ist da kein Smartphone groß aufgefallen von die Samsungs S6-Serie Edge Plus. Wenn man die angefasst hat, das war auch plastik-like. Also das
aber ich habe mich trotzdem schon gewundert. So ich habe irgendwo gelesen, da wäre, wie heißt es nochmal, diese früher haben
Gigaset?
Die doch Gigaset. Mhm. Hier so die klassischen Schnurlostelefone, die man so früher so zu Hause hatte. Was machen die denn da?
Also die haben festgestellt, dass tatsächlich das Festnetztelefon ausstirbt. Also hat der neue Investor gesagt, mach doch auch mal ein Smartphone oder so ein Telefon, was jetzt auch hier alle Leute nutzen. Und damit sind die dort aufgesteppt. Und ich habe auch mal jemanden gefragt, wie fühlt sich das an, so in der Hand. Und dann meinten die so, ja, von der einen Seite sieht es voll aus wie ein iPhone und von der anderen Seite ist es echt so eine große Glasoberfläche, fühlt sich ganz wertig an. Aber bis es in den Verkauf kommt, dauert es ja noch so ein bisschen. Also was das Ding am Ende kann, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall waren alle sehr neugierig.
Und eine Nummer größer, Tablets, gibt es da überhaupt noch was Neues?
Von Lenovo gab es ein Tablet mit eingebautem Beamer. Und dann dachte ich, taugt das überhaupt was? Aber das ist echt cool, da kannst du quasi abends im Bett liegen und dann an die Wand einen Film projizieren, den du gerade anschaust. Und das fand ich ziemlich stark und das funktioniert auch selbst bei helleren Räumen. Also der ist gar nicht so schlecht, der Beamer. Also das fand ich gut.
Ich kann mich noch erinnern, im letzten Jahr auf der IFA, da war ja das Thema Smartwatches so, dass das kam so groß raus, aber alle waren noch so ein bisschen skeptisch. Zwischenzeitlich hat Apple dann ja auch die Apple Watch vorgestellt und jetzt ist quasi ja die erste IFA nach der Apple Watch gewesen. Wie haben die anderen danach gezogen? Oder also vorbeigezogen vielleicht?
Ja, ich dachte,
oder?
Dass sich jetzt da keiner mehr für interessiert, dass sie im letzten Jahr vor der Apple Watch erstmal noch schnell die Geräte raushauen, weil sich dann dafür keiner mehr interessiert. Aber es ist ja andersrum. Mittlerweile interessiert sich keiner mehr für die Apple Watch. Und die neue Generation der Smartwatches, die hier vorgestellt wurden, die waren richtig gut. Die Samsung Gear S2, also die neue Smartwatch von Samsung, ist echt ernst zu nehmen mittlerweile. LG hat mit der Urbane eine richtige Luxusuhr vorgestellt und sie haben alle eins gemeinsam, sie imitieren richtige Uhren und da macht es auch mehr Spaß, sie zu tragen. Die Samsung Gear S2 hat das eigene Betriebssystem, nicht Android und das sieht sehr schick aus. Also da war ich sehr positiv überrascht. Ich glaube, da kommen sehr ernstzunehmende Produkte in den kommenden Wochen auf den Markt.
Brauchen die denn noch das Smartphone als Kopplung oder funktionieren die schon autark?
Die LG Urbane, die funktioniert auch mit WLAN. Das ist neu, das ist das erste Format. Also ich glaube, dass wir da vielleicht noch eine Generation brauchen im kommenden Jahr, dass dann auch mehrere ohne Smartphone funktionieren.
Ich finde, wir müssen aber über ein Thema reden. Vera, vielleicht kannst du da auch noch was zu beitragen. Mhm. Ich bin sogar sehr sicher. Weil man kann, glaube ich, wenn man auch über die IFA geht, nicht daran vorbeigehen, ne? Das Thema TV.
Es sind
also
natürlich
größer, schärfer, gebogener, ich weiß nicht, was war dieses Jahr?
Ja, es sind überall natürlich Fernseher. Man kommt tatsächlich nicht dran vorbei. Aber es gibt keine neuen Trends, muss man sagen. Es gibt aber kleinere und größere Verbesserungen. Das ist ja auch schon mal was. Zum Beispiel gibt es einen neuen Standard, mit dem Videoinhalte so komprimiert werden können, dass HD und Ultra HD, also 4K, effektiv und kostengünstig in unsere Wohnstuben kommen. Dieser Standard heißt HEVC, High Efficiency Video Coding. Und der soll übrigens auch beim Antennenfernsehen, also bei der Weiterentwicklung von DVB-T, bei DVB-T2 zum Tragen kommen. Und dafür braucht man aber insgesamt, egal ob über Antenne oder über Kabel, ein neues Fernsehgerät. Und am besten kauft man sich eins mit dem neuen Logo für DVB-T2 drauf. Das wurde jetzt entworfen. Da geht man auf Nummer sicher. Das sagte mir zumindest Holger Wenck. Der ist Sprecher der deutschen TV-Plattform. Das ist ein Zusammenschluss von Fernsehveranstaltern und Geräteherstellern. Und der sagte Folgendes.
Wer sich jetzt ein Gerät kauft mit dem grünen Logo DVB-T2 HD, kann diese Testmultiplexe empfangen, den Showcase sehen nächstes Jahr. Er kann auch DVB-T ganz normal empfangen. Er kann auch HD-Programme und zwar in einer besseren Qualität auch oder mindestens in der gleichen Qualität. Und er kann auch Ultra-HD, weil die ersten Sender von Ultra-HD starten ja jetzt bei der IFA.
Ja, und wer diese Fernseher dann hat, der kann sich auch darauf verlassen, dass da noch ein weiterer neuer Standard empfangbar ist. Der heißt HDR, das heißt ausgesprochen High Dynamic Range. Und das bietet bessere Farben, einen größeren Farbumfang, mehr Kontraste. Aber Ich muss auch sagen, ich würde empfehlen, erstmal einen Gang runterzuschalten beim Einkauf, denn so viele Sender senden ja noch gar nicht in Ultra HD. Die sind ja erstmal alle dabei, die Kollegen HD richtig umzusetzen. Es gibt also noch nicht so wahnsinnig viele Inhalte. 4K Fashion ist ein Sender, da geht es um Mode. Pearl TV, also Beratungs- und Shopping-Sender. Netflix natürlich bietet ausgewählte Filme an, aber es ist eben echt noch nicht so viel, was man darauf wirklich sehen kann.
Also müssen wir da noch in die Zukunft schauen, auf die kommenden IFAs. Ich habe von der letzten IFA hier quasi noch in der Wiedervorlage so ein paar Themen, die mich da bewegen. Irgendwie 3D-Drucken.
Das ist ganz verschwunden.
Ja?
Also 3D, also gucken beim Fernsehen, ach, gucken. Ne?
Und, ach so, ja,
Vera, das,
ja.
Das war doch interessant.
Das ist verschwunden, aber was nicht verschwunden ist, obwohl es wohl auch keine Zukunft haben soll, sind Curve-TVs. Also wisst ihr, diese gebogenen. Mhm. Dinger. Ich weiß nicht, wie ihr die so findet, aber...
Ja, das ist auch irgendwie, da muss der Abstand perfekt sein, damit man da irgendwie so ein plastisches Erlebnis hat. Ich verstehe das auch nicht.
Passt auch nicht in den Schrankwand, so richtig.
Nee, nicht so wirklich. So viel Platz habe ich gar nicht.
Und was ist hier, habe ich noch stehen hier, Virtual Reality?
Ja, das war richtig groß. Also die Brillen waren im letzten Jahr ja so vereinzelt an einigen Stellen zu sehen und mittlerweile sind da echt alle großen Hersteller haben da ein bisschen was im Angebot. Selbst Zeiss als deutsches Unternehmen versucht da richtig mitzuhalten und die haben auch eine richtige Schnitte damit zu machen. Massenphänomen ist es noch nicht, aber man merkt, dass es wirklich ganz stark auf uns zukommt und sowohl im spielerischen als auch professionellen Bereich glaube ich, dass Virtual Reality so, also diese VR-Brillen groß durchkommen. Was viele haben, so weil es diese Brillen im Massenmarkt ja noch nicht so wirklich gibt, dass sie so ein Pappgestell genommen haben, wo so eine Plastiklinse eingesetzt ist und man schiebt da sein Smartphone zwischen, dann kann man eine kostenlose App runterladen und dann auch schon mit so einem Pappgehäuse in die Welt abtauchen. Das finde ich total cool.
Es ist total lustig. Es wurde ein Modell vorgestellt, das heißt, glaube ich, HTC Live oder so. Daniel, habe ich es richtig gemerkt?
Ja.
Da haben sich die Kollegen alle angemeldet. Also musste man sich Termine holen, dass man die auschecken kann. Da sind die dann alle früh noch hin vor dem Dienst. Und dann waren die irgendwie, hatten die den ganzen Tag über Kreislaufprobleme und hatten so das Gefühl, sie laufen so auf Eiern so ein bisschen, weil die halt so völlig durcheinander waren davon. Ich weiß nicht, vielleicht muss man da noch ein bisschen nacharbeiten, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall ein echter Knaller und es hat total eingeschlagen.
Ja, ich glaube, das geht nicht weg.
Daniel, hast du das auch getestet oder warst du einfach nur sonst so, du warst ja auch etwas eierig unterwegs, habe ich mir sagen lassen, weil du
ein
neues Fortbewegungsmittel ausprobiert hast.
Nämlich das Oxboard, das ist ein Segway ohne Lenker. Also das war echt total interessant. Also das sind zwei Räder auf dem Brett und wenn man sich da drauf stellt, muss man erstmal sich ganz entspannt hinstellen, weil die Balance wird durch das Gerät hergestellt und sobald ich ein bisschen nach vorne wippe, geht's nach vorne und wenn ich ein bisschen zurück wippe, geht's auch wieder zurück und das war total abgefahren. Ich weiß nicht, ob du mich darauf gesehen hast, wie ich da mich ein bisschen holperig
bewegt habe. Bist du runtergefallen?
Nee, aber ich bin erst so, weil ich so verkrampft war, vor, zurück. Besonders Kinder können das sehr gut fahren, weil sie so ein bisschen die Kontrolle abgeben. Und Erwachsene machen das ja nicht so gerne, aber das war schon spannend.
Ich habe dich aber auf der Powerwalle gesehen und ich muss sagen, ich hatte echt Respekt. Ich dachte, um Gottes Willen, wenn das in unsere Sendung gekommen wäre, die Powerwalle,
also
da habe ich echt gestaunt.
Was macht die Kamera das beschreiben? Also, dass man über dich staunt. Das muss ja spannend sein.
Naja, also erstmal haben die so eine Yogamatte da hingelegt und die Powerrolle kann man sich so vorstellen, das ist wie so ein Plastikrohr, was so aus weichem Kunststoff ist und in der Mitte ist so ein Vibrator. Und wenn man das mit beide Hände hält, dann wird dieses Rohr, diese Stange fängt an zu vibrieren und da musst du natürlich gegenhalten mit deiner Muskelkraft und wenn du einfach so Übungen machst, dann werden die dadurch schwieriger.
Mhm. Ich glaube, ich wäre eher ein Fan des Wursttoasters. Den soll es da auch gegeben haben.
Ja, der war wirklich gut. Also das kann man sich so vorstellen. Das sind zwei Löcher. Da kannst du zwei Würstchen reinstecken und nach 5 Minuten kommen sie perfekt gegrillt raus.
Aber ich dachte auch ganz oft so, mein Gott, was hier ausgestellt wird. Ja, hat das eine Zukunft? Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir ging, Daniel, der 3D-Keksdrucker. Mhm. Klingt super, hat auch gut geschmeckt, aber du musst dir vorstellen, die ganze Arbeit, du musst alles im Grunde vorher selber machen. Teig backen, alles einkaufen, kneten und so weiter. Und das Einzige, was du mit diesem Drucker machst, ist, dass du den Teig da reinstopfst und unten kommt dann der Keks raus.
Kommt denn dann so ein normaler Keks raus oder hat der dann zum Beispiel die Form eines Powerroll gestärkten Delfines?
Nein, also meiner sah aus so wie so ein Hase oder so. Also das ist, Jörg Wagner twitterte irgendwie, seine hätten ihn erinnert an irgendeine Wattwürmer, weißt du? Aber du, der hat geschmeckt. Also es war schon okay, aber es macht
hätte
nicht
man aber Sinn. Auch einfach ausstechen
genau,
können und backen.
Genau,
okay, verstehe.
Ganz genau. Und das elektronische Fahrradschloss. Also ich weiß, die werden viel geklaut, aber du musst dir vorstellen, das ist so ein riesen Metallteil, was du da an dein Fahrrad machst. Und dann machst du mit der Fernbedienung, mit der App das auf und zu automatisch. Und dann stelle ich mir vor, um Gottes Willen, wenn ich mal keinen Saft mehr habe, das Handy ist alle oder irgendwas, dann komme ich mit diesem Fahrrad nicht
dann
mehr
dann blockiert
weg.
Das einfach total genau. Direkt. Ich würde sagen, das wäre, glaube ich, auch eine schöne Sache für San Francisco, so ein elektronisches Fahrradschloss, was das Fahrrad automatisch verriegelt.
Auf jeden Fall, wenn es Roségold ist.
Wenn man sich davon wegbewegt. Und das wäre natürlich die Frage. Gestern war natürlich noch die Apple Keynote, auch ein Thema, was uns Medienmacher beschäftigt. Zum Beispiel Smartphone-Reporter, die jetzt ein 4K-Smartphone dann nutzen können. Aber diese Vorwürfe, dass Journalisten sich auch vielleicht ein bisschen einlullen lassen, wenn Apple so eine Keynote hat, das besprechen wir jetzt mit Britta Weddeling, unserer lieben Freundin, die fürs Handelsblatt dort korrespondiert. Hallo Britta.
Guten Tag. Ja, ich müsste mir auch mal einen Fahrbahnuntersatz besorgen. Das stimmt. Ich wohne jetzt hier am Hügel in Noe Valley und bin gestern mal runtergestiegen und habe mir die Apple Keynote näher angeschaut. Und tatsächlich ist es mittlerweile so, Apple kommt von der Tradition ja, also aus dem Design und aus dem Bereich, der sich speziell damit beschäftigt, Technologien zu entwickeln, die Menschen besonders gerne in der Hand haben, also grundsätzlich schon mal sehr viel Wert auf Marketing legt. Das Ganze nimmt aber in der Zwischenzeit ganz absurde Formen an, weil es im Grunde die Apple-Präsentation mehr und mehr so eine Art Pop-Oper ähnelt, mit dem Höhepunkt, dass da One Republic auftreten, dieses Mal ganz viele bunte Videos gespielt werden, in denen gut aussehende Menschen mit gut aussehenden Apple-Produkten hantieren. Und sozusagen die Frage, was sind denn die neuen Technologien dahinter? Ja, was sozusagen abgesehen von den neuen Accessoires für die Apple Watch, die natürlich toll sind und dass jetzt eine Kooperation mit Hermes gibt, eine Hermes-Edition, ist eine große Sache. Mich hätte allerdings viel mehr interessiert, wie viele Apple Watches bislang überhaupt verkauft worden sind. Also sozusagen Apple versucht ganz stark so eine Marketingblase um sich herum gerade zu erzeugen. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen.
Die große Frage ist natürlich, also was glaubst du ist für Medienmacher die spannendste Vorstellung, ganz kurz, so in einer halben Minute? War es das Apple TV?
Ich denke, mich hat tatsächlich diese neuen Touch-Funktionen interessiert, weil sozusagen diese Interaktion zwischen Nutzer und dem Smartphone, der sozusagen mit dem einen Druck des Fingers Fotos aufrufen kann, Videos aufrufen kann, eine ganz neue Art von Interaktion mit Technologie etabliert, die ich total spannend finde und sozusagen die Nutzer natürlich auch viel näher an die Medien bindet, die ja über dieses Smartphone konsumieren. Das können ja auch journalistische Inhalte sein.
Britta, herzlichen Dank für deinen akustischen Tagebucheintrag aus dem Silicon Valley. Und damit ist auch unsere Zeit zu Ende. Wir sagen Vera Linz, herzlichen Dank, dass du mit uns einen akustischen Messerundgang gemacht hast.
Danke auch, tschüss.
Ihr findet sie übrigens auf Twitter unter twitter.com/Vera Lee. Herr Pähler, bis zur nächsten Woche.
Auf jeden Fall.
Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.